Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Herzlich willkommen zu Neuwerk. Ich freue mich sehr auf Sebastian Gerstengabe. Was für ein Name. Vielleicht, damit kann man eigentlich nur Zeichner werden. Er ist vieles. Er ist vieles, aber vor allen Dingen ist er ein sehr begabter und technisch sehr versierter Zeichner. 1973 in Halle an der Saale geboren, war kurz zum Malerei- und Grafikstudium drüben in Dresden, um dann an der Burg Giebichenstein weiter zu studieren. Er ist in Halle vielleicht einem größeren Publikum durch seine Plakate für das Puschkino bekannt und er sagt von sich, dass er lebt, zeichnet und grübelt in dieser Stadt. Lieber Sebastian, herzlich willkommen. Wann tust du was und wie? Zeichnest du, wann grübelst du und in welcher Mischung?
Leben immer, grübeln viel zu oft und zeichnen nicht oft genug wahrscheinlich. Mhm. Ja. Das mit dem Grübeln habe ich da reingeschrieben, weil ich tatsächlich das immer wieder im Kopf umrühre und nochmal überlege. Mhm. Es ist mehr so eine bisschen eitle Formulierung. Leicht abgespreizter kleiner Finger.
Ja, aber da hattest du ja in der Corona-Zeit viel Zeit zum Grübeln. Und da hast du ja gesagt, dass andere das neben dir auch getan haben. Was ist denn da rausgekommen aus dieser Zeit?
Also eine Zeit lang konnte ich, also das sind nicht Plakate für das Kino, sondern das sind die Monatsprogramme, wo ich die Titel mache. Und da war eine Zeit lang ja durch Corona auch nichts möglich. Mhm. Aber dann, als es wieder anlief, also das habe ich weitergemacht. So. Was habe ich noch gemacht? Ich habe für das Stadtmuseum habe ich was kuratiert. Ich mache alles Mögliche. Ich bin ein bisschen, also früher habe ich nur gezeichnet, nur mit Bleistift, das war ganz pur.
Ja.
Und mittlerweile ist das, was ich mache, so eine Art visuelles Äquivalent von einem Musikclown oder so. Ich drehe auch mal einen Film oder ja.
Also alles, die Zeichnung, der Text, was noch? Also
Zeichnung, Text. Ich male ein bisschen auch. Mhm. Ja. Das ist aber wie so ein Hobby tatsächlich, weil ich dafür nicht so viel Zeit habe. Also da bin ich sehr langsam beim Malen. Ja.
Und wie kommt es zu dieser Mischung? Ist das diese? Ja,
das hat sich irgendwie so ergeben. Also wie gesagt, am Anfang war es ganz pur. Dann hatte ich eine Stelle an der Burg Giebichenstein als künstlerischer Mitarbeiter in der Grafik. Da habe ich mich total darauf konzentriert. Und als ich dann da raus war, habe ich alles gemacht, was sich angeboten hat. Und da hat sich einiges ergeben. Also jetzt habe ich plötzlich, das ist jetzt wieder familiär bedingt, aber mehrere Cover für meinen Bruder gezeichnet, also so Musik-Cover, ganz anderes Genre eigentlich so. Mhm. Da habe ich sogar ein Musikvideo gedreht, also lustig. Mhm. Ja. Mhm.
Also die Mittel, die man braucht, um sozusagen
sich die eigne ich mir erst an, nebenbei. Ja. Im hohen Alter mache ich jetzt irgendwas mit Filmschnitt oder auch Soundschnitt oder so.
Ja. Aber ist das nicht wahnsinnig anstrengend?
Das Komische ist, dass ich beim Zeichnen, habe ich lange Jahre gedacht, ich habe hier so meine Nische oder meine Richtung und da darf ich jetzt eigentlich nicht raus. Mhm. So, und da ich jetzt alles Mögliche probiere, bin ich wie so ein Kleinkind, der ziemlich frei da umgeht.
Du wurdest dafür ja auch sehr bewundert. Ne? Ich habe irgendwie gelesen, dass du eine formale Askese betreibst und als Zeichner so eine Ausnahmeerscheinung bist und so weiter. Also man hat dich dafür ja sehr, sehr, sehr geschätzt, auch für dieses zeichnerische.
Sehr freundliche Formulierung von Michael Freitag. Michael Freitag. Irgendwie habe ich gedacht, es muss sich wieder ein bisschen öffnen. Ich bin eigentlich ganz froh darum, dass ich jetzt alles nochmal neu mache. Zeichnen tue ich immer noch.
Und wenn du sagst, es kommt zu den Dingen, die du tust, wie kommen die Dinge zu dir? Also es teilweise ja auch sehr aktuelle Sachen. Also dich hat zum Beispiel nach dem Anschlag, dem furchtbaren Anschlag auf die Synagoge in Halle, hast du ein Plakat gestaltet. Also das sind ja, es war eine sehr aktuelle Geschichte.
Nee, das war nochmal anders. Ich bin auch noch Dozent an einer Berufsschule, wo ich Gestaltungslehre mache. Und als das passiert ist, habe ich den drei Klassen, die ich da unterrichtet hatte, zu der Zeit, habe ich gesagt, wir machen jetzt ein Plakat. Jeder macht ein Plakat und äußert sich irgendwie dazu durch das Plakat. Und dann habe ich gesagt, ich hänge jedes dieser Plakate in das Kino, für das ich diese Programme gestalte. Da mache ich dann eine Ausstellung im Foyer und das hing da auch eine Weile. Und dann ist es einer Kuratorin vom Stadtmuseum aufgefallen und die hat darum gebeten, dass es in die ständige Sammlung kommt. So, das war so eine total zufällige Erfolgsgeschichte. Und das ist eigentlich auch ein bisschen komisch, weil man will an so einem Unglück ja jetzt nicht keinen Vorteil haben oder so.
Nein.
Deswegen würde ich eigentlich das Thema sogar jetzt hier da auch wieder beenden wollen. Ja.
Aber es ist ein Kommentar gewesen oder es ging dir da schon, das kann man ja schon erwähnen, auch um den Ruf der Stadt.
Ja, das kann man absolut so sagen. Aber das ist aber, bürgerliches Engagement klingt wieder so altbacken, als Mitbürger oder Mitmensch oder so. Das ist jetzt nicht so sehr künstlerisch gewesen, sondern so ein Impuls.
Ja. Aber nochmal zurück zu den Dingen, die zu dir kommen und wo du sozusagen die Mittel dir teilweise auch aneignest, die du dafür brauchst. Wie kommen die Dinge zu dir? Was ist da so der Antrieb?
Also dieses ganze Kuratieren oder Ausstellung gestalten hat sich durch totalen Zufall ergeben. Also ich war aus dieser Stelle raus an der Hochschule und dann habe ich mich gelangweilt, habe ich gedacht, ein Jahr lang. Weil ich hatte ja immer Umgang mit interessanten Leuten und plötzlich war ich auf mich alleine gestellt. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich einen Kurs gemacht, Audioschnitt bei Ralf Fendt, der damals bei Radio Korax war, freies Radio in Halle. Und es war so ein ganz freies Umgehen. Also da war ich auch total frei, habe da rumgefummelt, weil das war sozusagen meinem Jahr Arbeitslosenzeit, was ich mir leisten konnte. Also wie so ein Stipendium habe ich das begriffen. Und dann habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten, was ich so mache. Und falls er irgendwann mal, der macht alles Mögliche, falls er irgendwann mal was hat, arbeite ich gerne mit. Und dann gab es das große Radiokunstfestival Radio Revolten in Halle. Und da hat er mich angesprochen, dass ich mitarbeite an dem historischen Teil der Festivalausstellung, der im Stadtmuseum stattfand. So, das habe ich gemacht. Und das ist der Direktorin des Stadtmuseums aufgefallen. Und dann später hat sie mich angefragt, dass ich ein bisschen kuratiere dort. Und da auf diese Weise habe ich alles Mögliche gemacht, da in diesem, also im Rahmen von Ausstellungen. Zum Beispiel gab es eine Ausstellung über den hallischen Witzzeichner Eppert, der zu DDR-Zeiten relativ populär war. Und da habe ich dann einen Interviewfilm gedreht mit einem Taxifahrer und einer Zeitungsherausgeberin von damals, die ich in Hamburg besucht habe und so. Einfach so, weil ich habe gedacht, das gibt jetzt nicht mehr Geld, aber ich hatte Lust drauf und habe das gemacht. Und so gehe ich gerade vor. Das ist eigentlich unprofessionell. Das hat ja alles einen Preis, aber ich mache das, weil ich das
neugierig nennen.
Genau, ich mache das, weil ich will, dass mein Leben interessant ist, dass ich was Interessantes mache.
Ist ja fast wie so ein Reporterleben, ja, was man sich sozusagen auch einer, der sozusagen in vieles eintaucht. So.
Genau. Also
ich bin ja Journalist von Hause aus und eine solche Neugier und eine Lust auf diese Dinge, das ist uns ja auch eigen. Deshalb
das war genau
dafür totales Verständnis.
Ja, das hat mir auch total Spaß gemacht, die so gegeneinander zu schneiden. Mhm. Also, weil die alten Damen aus der Zeitung, die haben sich mal aufgeregt über diesen Choleriker und so, der war so ganz furchtbar. Der Taxifahrer, das war so ein Herzensguter und der hat dann immer dagegen gesprochen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und so. Das hat Spaß gemacht, diese beiden Argumente gegeneinander zu stellen immer. Und das habe ich dann der Frau aus Hamburg geschickt und die fand es dann sogar gut. Also als alte Reporterin hat die das zu schätzen gewusst. Ja. Also sahen ja beide gut aus, beide Argumente.
Aber was soll daran unprofessionell sein? In der Kunstwelt ist das unprofessionell?
Das ist nur, wenn es ums Geld verdienen geht. Ansonsten ist es, wenn man so will, hochprofessionell, weil ich mich tierisch reinhänge und das mit dem Grübeln meine ich damit. Also ich mache immer zu viel, ich mache noch mehr. So. Aber das hätte ja eigentlich alles einen Preis und den versaue ich damit für irgendwelche Leute, die das vielleicht verdienen könnten.
Okay, okay. Aktuell bist du beteiligt an einem Projekt zum 250. Geburtstag von Novalis. Kannst du dazu was erzählen? Was ist das, was du da machst? In der Kunststiftung wird das zu sehen sein am 24. April, glaube ich.
Genau, die Eröffnung ist am 23. Da sind viele Künstler beteiligt, also insgesamt sind es 30 mit den Schreibenden. Das sind, glaube ich, 7 Lebende und ein Toter, Novalis. Und ich bin gefragt worden, ob ich diese Texte irgendwie inszenieren kann. So. Und erst war die Überlegung, dass man das irgendwie kalligrafisch an der Wand macht. Und da habe ich mich aber nicht wohlgefühlt damit, weil ich, und das ist jetzt wieder sozusagen kleinmütig gedacht, beim Studium in Dresden, kurz nach der Wende, war Schrift nicht Pflicht. Und dann bin ich nach Halle gewechselt, da war das Pflicht, aber nur im Grundstudium, das hatte ich schon hinter mir, also habe ich nie Schrift gemacht im Studium. Ich mache das bei diesen Kinosachen so frei, wie es mir vorkommt.
Also Typografie, Schrift.
Oder? Ja, oder Kalligrafie, es gibt richtig Schrift, also das ist ein richtiges Fach eigentlich. Und das, davon habe ich, wenn man so will, richtig anständig, keine Ahnung. Und dann habe ich mir überlegt, dass es eigentlich auch viel unterhaltsamer ist, wenn man den Autoren zuhören kann und das wird irgendwie inszeniert, ich mache wie so ein Bühnenbild für diese Texte und da habe ich lange gegrübelt, also erst habe ich recherchiert über Novalis. Wir kennen alle das Porträt von Novalis, dieses lange blonde Locken und dieses Kindergesicht und ich habe gedacht, vielleicht finde ich noch ein Porträt. Also habe ich Bildersuche Novalis eingegeben und da über kurz oder lang bin ich auf den Salon Novalis gekommen. Das ist hier in Berlin, ein Schönheitssalon.
Ach.
Ja. Und das hat mich ein bisschen genervt. Es gibt auch Novalis Naturkosmetik und alles Mögliche. Aber ich hatte es irgendwie im Hinterkopf und dann habe ich mir überlegt, diese Texte, die da gekommen sind, sind ganz disparate Textarten, ganz unterschiedliche Leute. Da ist also ein richtiger Experte, ein Romantikexperte, ein Professor dabei, der eine richtige Abhandlung geschrieben hat mit einem Fußnotengewitter geradezu. Mhm. Dann gibt es eine Schriftstellerin, die einfach nur einen richtig guten Satz geschrieben hat, eine auch ganz lange Fußnote, aber ganz anders, also ganz anders behandelt. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, wo können die sich begegnen, diese Texte? Also man muss irgendwo so einen Ort haben.
Ja.
Und erst dachte ich sowas wie ein Bistro, Che Novalis oder so. Und dann ist mir aber der Salon wieder eingefallen. Und dann habe ich gedacht, genau, Novalis hat die Haare schön, wir machen einen Friseursalon. So. Und da werde ich das jetzt so inszenieren, dass, das ist, also ich male das an die Wand, also ein Friseursalon mit diesen typischen Frisuren und Barttrachtenkatalogen, so was da immer so ist. Ja, aber auch diese Bilder, ja, diese Bilder, wahnsinnig gefotoshoppten und gesandtstrahlten Bilder.
Ja.
Und ich werde immer nur die Behaarung zeichnen und zwischen diese geradezu schon fast nazihaft Perfekten, die da so normalerweise sind, werde ich diese Autorenfrisuren und Barttrachten zeichnen.
Und dann die Frisuren von den Autoren, die das...
Genau, und Novalis auch.
Ah, okay.
Und dann werde ich, also das werde ich einen kleinen Text an die Wand schreiben, wo dann das die Besucher aufgefordert werden, sich das ist ein imaginärer Salon natürlich nur, dass sie durch Denkfrisur zur Denkfigur finden, also dass sie sich dort die Haare waschen, schneiden, legen lassen können, wie diese Geistesmenschen und deswegen dann sich in solche verwandeln. Das ist natürlich eine steile Behauptung und eigentlich ein bisschen albern, aber ich finde das ganz charmant. Und dabei kann man sich die Texte anhören, die sich diese Autoren, die sich ihre Frisuren ja wahrscheinlich auch immer in diesem ausgedachten Salon über alles machen lassen, wie die sich miteinander austauschen.
Ja, früher war ja so ein Friseursalon auch ein ziemlich hochphilosophischer Ort, da bekam man ja viel mit und es wurde viel gedacht, das ist heute wahrscheinlich gar nicht, ich weiß es nicht.
Na, Friseursalon ist, glaube ich, immer noch so.
Immer noch so, ne?
Das ist nicht hochphilosophisch, aber da wird ganz viel geredet und die erzählen sich ihr Leben gegenseitig. Und das ist natürlich ein totaler Kalauer, aber das gefällt mir eigentlich auch, weil ich hätte gerne, dass das nicht so weihevoll ist, dass der Salon eine Wahl ist, also damals die große Zeit der Salons, Rachel Warnhagen und so weiter, dass das jetzt halt ein Friseursalon ist. So. Das ist mein Plan. Das Irre ist, dass ich habe lange drüber nachgedacht, das hat sich auch wirklich noch mal mehrmals verändert, die Idee. Ich habe aber noch fast nichts gemacht. Also wir reden jetzt über was noch nicht in der Welt ist. Ich habe jetzt diese 8 Autoren gezeichnet, die sind also so groß, die Originale werden dann da hängen und die daraus gezogenen Frisuren werde ich noch an die Wand malen. So. Okay. Mit diesem ganzen Mobiliar, was es da gibt. Also diese herrlichen Stühle und so, was da zu sehen ist. Ach, und das kommt noch dazu. Das ist natürlich der Salon Novalis am Gradierwerk Bad Dürnberg. Dafür war der zuständig, Novalis. Mhm. Das heißt, ich mache ein großes Schaufenster, wo man also von innen in Spiegelschrift den Salonnamen sieht und diese typischen Schmuckelemente, die Friseursalons immer haben oder Barbiere. Und dahinter sieht man die Silhouette vom Gradierwerk Bad Dürnberg. So. Aha. Da habe ich jetzt, wenn es glückt, dann so eine Art Denkraum aufgemacht, der auch unterhaltsam ist. Und dann steht da noch der Satz, die Gedanken wachsen aus dem Kopf. Und dann werde ich die einzelnen Haare, wo es mir gerade passt, bezeichnen, was das für Gedanken sind. Kluger Gedanke, dummer Gedanke, Boulevardesker Gedanke, alberner Gedanke und so weiter.
Ja.
Und dann kann sich eigentlich jeder damit ein bisschen identifizieren, weil wir haben alle Haarwuchs und wir denken alle nach.
Meistens.
Ja, manche denken nicht.
Oder? Meistens.
Stimmt
schon. Ja. Hast du Novalis noch mal gelesen auch?
Das habe ich genau nicht gemacht, weil ich mir überlegt habe, alle anderen, diese vielen Leute, haben alle Novalis gelesen und da sind echte Experten dabei. Mhm. Und ich bin zuständig dafür, die Texte zu inszenieren von Leuten, die auch noch Schriftsteller sind und die sich damit sowieso schon auseinandersetzen. Und wenn jetzt das Gefäß herstellt, auch noch versucht, Novalis durch irgendeinen Kommentar zu besprechen oder so, das habe ich mir total verwehrt. Ich habe mich darum gekümmert, wie der aussah, was der gemacht hat, also dass der eben der Salinen-Assessor und also eigentlich ein großer Chef war, das hat mich überrascht. Ich habe mich dem von außen genähert.
Mhm. Ja. Du hast dich durch deine Kinoarbeit, weil wir gerade beim Thema sind, viel auch mit so diesen Bildern und Abbildern und diesen vermeintlichen Schönheiten und dieses etwas sein ist wahrgenommen werden, ne? Oder sowas. Damit hast du dich ja intensiv beschäftigt. War das wahrscheinlich eine gute Vorlage noch dafür? Oder was entdeckt man, wenn man solche Schauspielerporträts, die natürlich jeder kennt, das sind ja teilweise auch Ikonen dabei gewesen. Was hat
dich daran? Na, das war auch so ein Zufall. Also ich bin, als ich am Ende dieser Tätigkeit an der Burg, hat mich der Betreiber des Kinos gefragt, ob ich irgendjemanden weiß, der, also er will diese Programme aufwerten, der da so ein Titelbild zeichnen kann. Und da habe ich gesagt, bald habe ich Langeweile, ich probiere es erstmal selber. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich überhaupt keine Menschen gezeichnet. Also ich habe das als Oberschüler ganz gut gekonnt. Da waren die Zeichnungen, die ich da gemacht habe, sahen fast so aus wie die ich jetzt fürs Kino mache. Aber irgendwie fand ich das immer so ein bisschen kitschig oder so altbacken. Also diese fotorealistische, wo die Nachbarin von der Mutter das auch noch gut finden kann, das ist eigentlich, hat mir nicht gefallen. So, deswegen war die nächsten 20 Jahre meiner Zeichnerei waren so eine Art Verweigerung. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, die ich schon in früheren Zeichnungen auch verwendet habe, nur die Haare zu zeichnen, einfach das Gesicht wegzulassen. So.
Und man erkennt das trotzdem.
Trotzdem was, genau. Ja. Und jetzt war ich aber gezwungen, weil es ja geht ja immer um Schauspieler beim Film, dass die irgendwie zu erkennen sind. Also musste ich mich jetzt dann doch da reinknien. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich das schon mache, was ich gut kann, aber was mir eigentlich nicht großen Spaß macht, weil es so eine Fleißaufgabe ist. Also man muss nur lange genug schimmern, bis die Wange dann wirklich vorne ist oder sowas. Das ist so, da sitzt man wirklich, es ist frisst Zeit und irgendwann ist es dann so, dass die Leute sagen, oh, so. Und das wollte ich unbedingt brechen. Also das musste mindestens eine Idee transportieren. Also ich habe immer nach richtig guten Zitaten gesucht oder irgendeinen Umstand, eine Information über denjenigen. Also dass die Aussage das Interessante ist und das Gesicht ist nur eine Zutat. Und dann das erste Mal bin ich drauf gekommen bei Hader mit seinem Film Wilde Maus. Der sollte zur Premiere kommen und da habe ich gedacht, ich muss jetzt ein richtig gutes Titelbild zeichnen. Und da habe ich mir die ganzen Programme angeguckt, bis ich gute Sätze gefunden habe. Und dann habe ich, es gibt ja immer solche Profi-Fotos, die sind hoch aufgelöst, deswegen sehr gut zum Zeichnen, aber natürlich sind die schon so geschönt eigentlich. Von ihm gab es da auch so eins, das war eigentlich untypisch, wie scharf es war und wie genau so und wie schön ausgeleuchtet. Das habe ich aber relativ klein da so reingesetzt und dann habe ich so eine Art, wie so ein Puppenkörper aus der Schrift gemacht. Also ein richtig gutes Zitat oder zwei oder drei von ihm genommen und das daraus den Körper gemacht. Das ist also die Gedanken oder die Sprache der Leute ist deren Körper. Das ist ein bisschen alberner Gedanke vielleicht, aber dadurch entsteht irgendwie so eine Verfremdung, wie ich das ertragen kann, dass ich dieses fotorealistische Gemetzel hergestellt habe. So. Und so bin ich dann weiterverfahren. Also das habe ich jetzt auch bei den Autoren gemacht, da war es immer nur der Name. Aber zum Beispiel mit der Professor Dr. Welsch, das ist ein winziger Binnenwitz, aber Professor, Doktor sind einfach die beiden Kragenenden. Das ist ein Kragen. So. Also ich versuche immer die Schrift irgendwo unterzubringen, wo sie auch hinpasst. So. Und bei Harder war das zum Beispiel, das war so ein Satz, der ist nur ungefähr, Old Shatterhand denkt mit. Warte mal, Old Shatterhand denkt mit. Nee. Old Shatterhand zielt immer aufs linke Knie, so denkt er mit, das braucht man weniger. So. Und da bin ich dann bei der Schrift, bin ich dann bei dem linken Knie angekommen, wo ich das dann weggelassen habe. So. Das sind so Kleinigkeiten, an denen ich mich dann freue, nachdem ich dieses Spießergesicht
gezeichnet habe. Also das von Körper gesprochen, da geht es gar nicht um Gesichter, um Antlitz und um Seele und sowas geht es
ja. Na doch, ich gebe mir mächtig Mühe, dass die ähnlich sind oder dass die so sind, wie ich glaube, dass die sind. Also man findet ja ganz viele Fotos auch von irgendwelchen Paparazzi oder so, wo die nicht getroffen sind, sondern nur erwischt. So. Ja. Aber eigentlich will man ja in einer Zeichnung oder mit einem Bild irgendwie so ein Wesen wiedergeben, von dem man glaubt, dass der oder diejenige das ist. So. Doch, da gebe ich mir schon die größte Mühe. Also da fließt ganz viel Zeit rein, so, dass die dann wirklich so, als zum Beispiel Harry Dean Stanton hat, war mir ein großes Anliegen, als der gestorben ist, dass ich erstens einen richtig guten Satz finde und dass ich den so zeichne, wie ich ihn gut fand. So, das mache ich schon. Ja.
Würdest du dich auch ein bisschen als Ironiker bezeichnen?
Absolut, ja, Humor spielt eine große Rolle, finde ich. Und also über Jahrtausende hat man es ja schon gewusst, aber die Neurologen haben es ja auch dann irgendwann festgestellt, das ist ein Zeichen von Intelligenz, Humor. Wobei, glaube ich, kein Humor haben noch kein Zeichen von Nicht-Intelligenz ist. Oder nicht immer.
Ja.
Ich finde das sympathisch, wenn man auch einen großen oder klugen Gedanken lustig verpacken kann. Deswegen kann ich Leute wie Wolf Haas gut leiden oder so. Die aus der englischen, also der hat ja in England studiert und dann auch irgendwie gearbeitet als Sprachwissenschaftler auf kurze Zeit. Also wo der Humor einfach dazugehört zur Hochkultur, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ja.
Ist nicht so verbreitet, weil man das hier doch
sehr... Oder vielleicht noch nicht so sehr, aber es ist ja schon längst auch da. Also das hat sich alles langsam erholt, nachdem wir die Juden rausgeschmissen haben oder umgebracht. dass es langsam zurückkommt.
Da ist viel verloren gegangen. Ja, nachdem ich den Text über dich gelesen hatte, diesen konzentrischen Text, da habe ich mir dich ganz anders vorgestellt. Und jetzt
das
sich einiges zusammen. Das sind ja auch Bildwelten, mit denen du dich beschäftigst. Ja, das sind ja sozusagen die Dinge, die in unserem Alltag eine Rolle spielen und so weiter. Und ich habe irgendwann wo gelesen, dass du dich mit der visuellen Rhetorik von Bildredakteuren im Studium beschäftigt hast. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist das?
Nein, nicht im Studium, sondern ich habe mich mit irgendeinem Stipendium beworben und da habe ich das reingeschrieben. Also weil ich
während des Stipendiums
nicht genau, im Studium habe. Ich habe mich ganz langsam wieder an die Figur herangetastet. Also ich habe eine Zeit lang, also ich habe angefangen als Maler und dann bin ich in diese Falle getappt, dass ich, das ist in dem Alter passiert vielen, in dem Alter, also zu der Zeit gab es an jeder Hochschule mindestens einen Francis Bacon. In Dresden war ich das. Und dann bin ich nach Halle gewechselt, da machte der lokale Francis Bacon gerade Diplom. Und ich bin dann aber in so eine Sackgasse geraten, weil ich habe gemerkt, dass ich finde das zwar toll, was der macht, aber das ist mir total fremd, ich bin überhaupt nicht wie der. Also ich bin weder sadistisch noch masochistisch, noch bin ich schwul. Noch interessiert mich eigentlich die Bewegung oder so. Also ich will eigentlich nur irgendwo sitzen und gucken. Und die Langzeitbelichtung von ganz langweiligen Dingen finde ich auch gut. So, also und dann habe ich angefangen wieder zu zeichnen. Und da habe ich aber gemerkt, weil ich hab da einiges nachgeahmt. Der hat also behauptet, dass er nie gezeichnet hat. Also habe ich sofort aufgehört zu zeichnen damals. Und dann hatte ich wirklich alles verloren. Ich konnte richtig gut zeichnen, habe ich erzählt. Und dann musste ich ganz mühsam wieder anfangen mit dem Bleistift. Das ist die Handtasche meiner Mutter, das Rasierzeug von meinem Vater und so. Kleine, wirklich schlechte Zeichnungen. Und da habe ich mich langsam wieder hochgearbeitet. Und dann habe ich immer gedacht, ich zeichne nur, was ich sehe. Also ich habe Nachtschichten in der Tankstelle gemacht, habe ich dort gezeichnet. So, ich bin in Oma-Cafés gegangen, habe ich mir was zu essen geholt, habe ich das gezeichnet. So. Und auf Dauer ist es aber auch ganz schön beschränkt. Also wenn man immer nur das zeichnet, also wenn man sich eigentlich immer da hinsetzen muss, wenn man von irgendwas erzählen will. Und dann habe ich den Umweg gewählt, dass ich Druckerzeugnisse gezeichnet habe. Also dadurch kann ich das ja alles auch zeichnen. Ich zeichne einfach, wie ich das gesehen habe, wie es da lag oder so. Und dann an irgendeinem Punkt habe ich gedacht, ich will das mit der Werbung mal ein bisschen genauer angucken. Es gibt so eine ganz simple Rhetorik, dass man einfach zwei Dinge nebeneinander hält. Also jetzt so Bildrhetorik, vorher, nachher und so weiter. Und da habe ich ein paar Bilder nach diesem Schema gezeichnet. Also ich habe das auch nicht durchgehalten dann oft, da kam noch was dazu oder so. Aber das war nur so ein Grundrezept, um eine Geschichte herzustellen. So. Das war damit gemeint. Und ansonsten ist das natürlich so eine Art Antragsprosa, diese Formulierung. Das ist
ja, klar, das ist schon klar. Den wollen wir ja hier in diesem Podcast auch so ein bisschen auf die Schliche kommen, Antragsprosa. Gibt es denn Dinge, die du nicht kannst? Oder die du gern kannst?
Ich kann ganz viele Dinge nicht. Ja. Ich bin jetzt nur langsam in diesem enthemmten Alter, das war total schüchtern und verklemmt und dass ich jetzt irgendwas nachholen muss. So, also im ganz kleinen Rahmen, aber sowas wie, dass ich mal einen Film drehe, aus Quatsch mit dem Handy einfach so, weil ich das probieren will. Ja. Ich kann ganz viel nicht. So,
klar. Also ein Beobachter, der sozusagen durch die Stadt geht und dann die Mittel nimmt, die er braucht, um die Dinge auf den Punkt zu kriegen.
Also zum Beispiel beim Studium war ich so verschüchtert, dass ich mich in Dresden nie in die Lithografie getraut habe, weil ich dachte, der Drucker sieht irgendwie unfreundlich aus. Und dann habe ich gar nicht erst probiert, wie das ist. Und diese komische Angst habe ich abgelegt. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen wie so eine Übersprungshandlung.
Also nicht mehr der Künstler, der so traurig allein im Atelier sitzt, sondern...
Ja, das ist ja wirklich nicht der Plan. Ja? So hat man vielleicht mal angefangen als Kind.
Es gibt solche Leute, die das so machen.
Ich weiß es ja. Also das ist auch tatsächlich... Ich habe ein Buch darüber gemacht, dass ich von der 1. bis zur 5. Klasse im Musikunterricht in Tränen ausbrechen musste. Das ist mein Trauma. Das weiß ich nicht, aber das hat die Lehrerin hat das sehr genossen. Wir waren ihre erste Klasse und sie hatte jemanden, das ist das berühmte Alpha-Beta-Omega-Tier, auf dem alle anderen rumtrampeln. Ja. Sie konnte sich mit der Klasse verbrüdern. Und das hat halt durchgehalten, bis in der 5. Klasse eine neue Musiklehrerin kam, eine spezielle Lehrerin. Und das Gefühl, dass ich nicht zur Gruppe gehöre, das habe ich ja in mir. Deswegen habe ich das mit dem Zeichnen, glaube ich, auch gemacht. Weiß ich nicht genau. Doch, ich denke. Also, weil im Hort zum ersten Mal ist mir aufgefallen, dass ich Dackel mit Mickey Maus Augen zeichne und das gefällt den anderen. Dann habe ich, glaube ich, instinktiv gedacht, das mache ich. So. Aber diese frühe Verstörung hat ja sich dann irgendwann doch verflüchtigt und ich habe mir schon vor langen Jahren ein Buch drüber gemacht. Aber also das ist die Grundfigur, also das von den Leuten, die sich verkriechen vor der Welt, so das kenne ich, aber natürlich ist das für mich eigentlich nur so eine Art Werkzeug, um dann doch teilzunehmen. So, das ist mein Eingangsbillet in den dann doch zur Gruppe.
Was waren das für Musikstücke, wo dich das so übermannt hat?
Kann man gleich so sagen.
Also das war, das war in der ersten Stunde, musste jeder ein Lied singen, das erkennen.
Ach so.
Da fing das an. Und das, in diesem Moment habe ich in alle Augen geguckt, habe mich geschämt, geschluckt und das kam dann immer wieder. Und die hat das so richtig genossen. Die hat dann also geguckt, ob sie mich jetzt dran nimmt. Also so, das war wirklich so ein bisschen sadistisch auch. Ich habe tatsächlich, und ich habe echt für dieses Buch versucht, mich zu erinnern, was das für ein Lied war. Ich habe das verdrängt. Mhm. Ich glaube, es war irgendwas mit irgendwelchen fröhlichen Jägern. Ich weiß es aber nicht. Das war dann egal. Das war dieses da vorne stehen, atmen und dann kommt ein Ton raus, der nicht richtig stimmt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
Das ist für eine Geschichte. Du bist ja in Halle geblieben, also eigentlich. Ne? Du bist mal kurz weggegangen, dann wiedergekommen. Was ist an dieser Stadt so besonders? Dass man, ich habe auch irgendeinen Artikel von dir gelesen, also Mitteldeutsche Zeitung, wo das auch so richtig auch irgendwie zum Thema gemacht wurde. Was ist denn daran?
Ja, das ist mir dann im Nachhinein erst klar geworden nach dem Gespräch, dass das offensichtlich das Thema war.
Ja, ja. Okay.
Was dem Journalisten so auf den Nägeln brannte. Also ich bin aus Dresden nach Halle gewechselt, weil so ein Jugendheld von mir, Otto Möbel, Professor geworden ist, als so eine Art Wiedergutmachung nach der Wende. So. Und da hat mir das am Anfang sehr gut gefallen, wie transparent das dort war an der Burg oder wie unprätentiös im Vergleich. Also in Dresden war das ziemlich, also da war es schwer, an Informationen ranzukommen und da waren aber die richtig großen Player. Also da war richtig was los. Eberhard Habekost, der war ein paar Jahre über mir, hat da studiert oder Scheibitz oder so. Das waren alles so Helden, die haben dann schon mit den Gebrüdern Lehmann, Bruder Scheune, gefrühstückt am Wochenende oder so. Das waren alles
Campingwagen gezeichnet.
Ja, gemalt. Ja, ja, also so das. Also da war es sozusagen wichtig, Erfolg zu haben, aber mit meinen sozialen Fähigkeiten, die ja vollkommen unterentwickelt waren damals, war das mir überhaupt nicht möglich, in dieser Welt zurechtzukommen. Und dann kam ich nach Halle und da war alles ganz unkompliziert, man kam da einfach ran. So. Also da gab es, also es war simpel. So. An dieser das war
wie so, das ist ja heute noch. Also so ist ja, also fühlt man sich ja sozusagen auch, wenn man nur so zugereist ist, dass man dort sehr schnell mit allen ins Gespräch kommt und dass das viel möglich ist.
Und das war für mich gut, für mich als Person. Also rein wie soll ich sagen, karrieretechnisch war das natürlich Selbstmord, wenn man so will, da hätte man in Dresden bleiben müssen oder so. Aber für mich war das genau richtig und das fühlt sich auch irgendwie immer noch richtig an. Also ich muss immer mal weg, ich war ja auch zweimal ein Vierteljahr in New York und ich war ein halbes Jahr in Granada und so, so ist es nicht. Und man kann auch immer mal klagen über die hallische Beschränktheit, aber die ist gar nicht so beschränkt, weil es gibt ganz schön viel für diese Größe der Stadt, in dieser Stadt und die Wege sind klein und sind erstaunliche Dinge möglich, weil das so eine komische Mittelstadt ist. Mhm. Also bei diesem Festival Radio Revolten, da waren ja lauter internationale Leute da und die waren ganz überrascht, was alles geht, weil das eben so ein kleines bisschen unbeobachtet ist, da einiges möglich. Ja.
Aber es kommt jetzt in den Fokus.
Das sagen wir uns alle immer ganz laut auf.
Also bei Novalis wird das sicherlich passieren. Ja. Sebastian, wie geht's für dich jetzt weiter? Wir haben über Novalis gesprochen. Was kommt als, was sind die nächsten Dinge, die dich so beschäftigen? Und also, welche deiner vielen Fähigkeiten kommen da zum Einsatz?
Wenn das fertig, also jetzt muss ich ja erstmal durchziehen die nächsten zwei Wochen und das da alles noch machen. Und dann, in den nächsten Tagen muss ich irgendwann auch noch ein Kinotitelbild zeichnen. Das wird Catherine Deneuve sein, sie hat ein schönes Foto gefunden, so ungefähr jetzt, also zur Jetztzeit, als freundliche ältere Dame. Und die hat irgendwann einen lustigen Satz. Ich suche mir irgendein Zitat, das habe ich ja schon erzählt, wenn es geht, ein bisschen abseitig oder albern oder überraschend. Und die hat was gesagt, wo es wahrscheinlich darum ging, ob man abmagern soll oder nicht. Das war aber nicht, das Zitat war aus dem Zusammenhang gerissen, es stand nur noch da. Das gefällt mir aber irgendwie. Und da sagt sie, in einem gewissen Alter muss man sich entscheiden zwischen Gesicht und Hintern. Das ist jetzt das, was ich dann auch noch machen muss. Also ich habe das Gesicht gezeichnet.
Das habe ich mir schon gedacht.
Weil wir hier im Radio sind.
Ja, ja.
Nein, im Podcast. Und dann will ich irgendwann mal wieder dieses Bild weitermalen, was ich schon ewig angefangen habe. Ja.
Was ist das?
Das habe ich mal in Tschechien fotografiert. Das ist ein ganz wunderbares. Es gibt doch diese. Die bestehen aus Dreiecken. Also das so aus hölzernen Dreiecken, die rot-weiß angestrichen sind. Also zwei solche Dreiecke und da ist so ein. Ich weiß nicht, wie man das nennt halt. Wo dann. Da ist ein Schild dran: Bauarbeiten.
Ja.
Was immer das Wort ist dafür. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Und dieses Schild mit diesem Bauarbeiter, das war irgendwie handgemalt und total ungelenkt. Das fand ich super. Und das habe ich fotografiert. Also damals wusste ich genau. So finde ich die Bilder. Also ich sehe irgendwas und weiß, da steckt ein Bild für mich drin, das ich machen kann. So. Und da habe ich das fotografiert Und danach male ich jetzt ganz langsam diesen ganzen Schlamm und was weiß ich, was da alles ist, so aus ganz vielen kleinen Punkten, bis es dann irgendwann da ist. Also das Schild mit diesem komischen, unbeholfenen Schaufler ist schon fertig. Ja, das wäre der Plan.
Achso, das ist der unbeholfene tschechische Schaufler.
Das klingt nicht gut. Der Unbeholfene, also das mit dem Tschechisch,
ja, man darf das nicht. Wahrscheinlich.
Ja. Ja, also nee, das ist anders. Unbeholfen, das ist halt so handgemacht. Das ist irgendwie so ein bisschen anrührend. Ja.
Genau. Da sind wir drauf gespannt. Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns sehr auf Novalis und diese tolle Aktion mit dem Salon Novalis.
Der Salon Novalis.
So nah und auf alles, was wir von dir weiter sehen und hören und sehen können.
Na, schönen Dank.
Vielen Dank, Sebastian.
Ich habe ganz schön vor mich hingefasst.
Ja. Danke. Tschüss.
Ciao.